ganz herzlich. Ich freue mich, mit euch gemeinsam heute im Wort Gottes zu lesen und über das Wort Gottes nachzudenken. Denn das ist etwas wirklich etwas Einzigartiges und Wunderbares, was Gott uns gegeben hat. Auch ich möchte in meinem Namen oder im Namen aller anderen Kinder, den Müttern, danken und euch einfach eine Wertschätzung aussprechen, auch wenn ich wirklich cool finde, wenn nicht nur am Muttertag daran gedacht wird, sondern vielleicht morgen, wenn Montag ist, oder am Donnerstag oder in 3 Wochen, dass man daran dann auch noch denkt, nicht nur an den Muttertag, finde ich persönlich, ist auch nicht schlecht, Das gebe ich euch nur einfach mal als Tipp, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, eurer Mutter einfach mal Dankeschön zu sagen und sie in den Arm zu nehmen und Wertschätzung auszudrücken. Auch ich muss fairerweise sagen, mir fehlt das auch manchmal, vergesse ich das ganz einfach, weil man um andere Sachen sich kümmert. Aber ich denke, auch jede Mutter, jeder Vater auch, aber das ist etwas auch, was wir auch ausdrücken können und sollen. Genau. Und ich freue mich, auch heute mit euch zusammen im Wort Gottes nachzudenken, über das Wort Gottes nachzudenken. Und wie die meisten von euch wissen, dass wir befinden uns auf der Reise in der Apostelgeschichte. Wir haben uns, oder die Leitung hat sich dafür entschieden, dass wir das Thema, was der Herr Jesus angefangen hat zu tun, ... Wir wollen einfach uns anhand, wir haben uns angeschaut, was der Herr Jesus gelehrt hat, wie er seine Gemeinde gelernt hat. Wir haben uns angeschaut, worüber er sprach und was hat er seinen Jüngern gegeben. Und dann ist der Herr Jesus auf dem Kreuz von Golgatha gestorben. Dann ist er auferstanden und zu seinem Vater im Himmel aufgefahren. Und er hat seinen Heiligen Geist auf die Jünger ausgegossen und hat den Jüngern, seinen Aposteln und seinen Jüngern den Auftrag gegeben, hier auf diese Erde seine Gemeinde, also das, was er angefangen hat zu tun und zu bauen, diese Gemeinde hier auf dieser Erde zu bauen. Und diese Anfänge, die sehen wir, also das, was die Gemeinde, es gab ja zu dem Zeitpunkt, wo wir uns befinden in der Apostelgeschichte, gab es so gesehen noch keine gültige Gemeinde, so wie wir die jetzt hier kennen, sondern er hat einfach den Auftrag gegeben und seine Jünger haben angefangen, die warteten in Jerusalem und haben dann praktisch die Gabe des Heiligen Geistes bekommen und dann haben sie gelehrt im Namen Jesu Christi und haben angefangen, diese Gemeinde zu bauen. Und auf diese Reise bewegen wir uns. Und das Thema heute, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid nicht zu enttäuscht, aber jetzt seid ihr alle dran. Das Thema heute sollte eigentlich was anderes sein, aber das Thema heute ist jetzt das Gebet der Gemeinde. Das steht in der Apostelgeschichte Kapitel 4 und ich musste mal, als ich mich hingesetzt habe, mich vorzubereiten, bin ich so ein bisschen durchgegangen und mir ist aufgefallen, dass ich in den letzten 2 Jahren über das Thema Gebet bestimmt schon 2-mal Predigten gehalten habe. Warum auch immer, kriege ich das halt als irgendwie Aufgabe oder Thema zugeteilt. Zum einen habe ich das glaubensvolle Beten darüber gesprochen und zum anderen habe ich über Betet ohne Unterlass sprechen dürfen. Und ich freue mich so sehr, weil das Thema Gebet so umfangreich ist. Und jetzt gab es noch mal etwas ganz Besonderes. Wir waren gestern eingeladen zu Barnabas und seiner Familie. Und Barnabas hat noch mal gebetet und wir hatten so eine Art Bibelstunde oder Andacht gehabt. Und er hat gebetet, dass Gott ihm ein Thema gibt. Und ratet mal, welches Thema Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Gebet, wofür sollte man beten? Und ich finde das immer so schön, dass Gott mir einfach auf bestimmte Weise mich führt und mir einfach eine Möglichkeit gibt, in seinem Wort über sein Wort nachzudenken. Und das Thema Gebet, ist sehr, sehr umfangreich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Thema Gebet, wahrscheinlich nicht in der Fülle abdecken werden. Wir können immer nur an den Oberflächen kratzen. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir gemeinsam uns das Thema, das Gebet der Gemeinde anschauen können. Genau, jetzt habe ich lange dazu erzählt. Jetzt möchte ich einfach mal die Bibelstelle aufschlagen. Und wer die Bibel dabei hat, ja, und ich ermutige euch, eure Bibeln immer mitzunehmen, und schlagt bitte in der Bibel Apostelgeschichte, Kapitel 4, die Verse 23 bis 31. Und ich lese es. Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündigten alles, was die obersten Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimmen zu Gott und sprachen: Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist. Du hast gesagt, du hast durch den Mund deines Knechtens David gesagt, warum toben die Heiden, ersinnen die Völker Nichtiges. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammelten sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand, dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen soll. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckest zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Bis hierher. Ich möchte nochmal stille werden. Lieber himmlischer Papa, ich komme zu dir vor dein Angesicht. Du bist allmächtiger Gott. Du bist der Herr, der Schöpfer des Himmels, der Erde und des ganzen Universums. Und ich bitte dich, segne du diese Stunde und sprich zu uns durch dein Wort. Du hast uns schon gesprochen und schenke Gnade, dass dein Wort in unsere Herzen hineinfällt, dass dein Wort eine Frucht entstehen lässt. Herr, woraus Lob, Preis und Anbetung für dich entsteht, wo dein Werk, Herr, zum Wirken kommt. Ich bitte dich einfach um deine Gnade für diese Stunde. Amen. Wenn wir über Beten sprechen, ja, dann möchte ich als erstes die Frage geklärt haben, was ist eigentlich Gebet? Kann mir irgendjemand von euch sagen, was ist Gebet? Peter.
Direkte Kommunikation mit Gott über den Heiligen Geist.
Okay, das ist schon fast Wikipedia ähnlich. Ja, alles gut. Ich würde sagen, einfach sprechen mit Gott. Ja? Genau. Also Gott, unser Schöpfer des Himmels und der Erde, hat uns geschaffen und er hat uns dazu geschaffen, dass wir in ihm in einer Gemeinschaft leben oder mit ihm sprechen, mit ihm uns austauschen. Er möchte zu uns sprechen, er spricht zu uns und er möchte, dass wir auch zu ihm sprechen. Und diese Gemeinschaft, dieses Austausch, dieses Sprechen mit Gott, das ist das, was man als Gebet bezeichnet. Und zwar, man spricht mit Gott so, mit dem himmlischen Papa so, wie wenn ich jetzt mit meinem irdischen Papa sprechen würde. Ja? Oder mit meinem Freund sprechen würde. Nur mit einer kleinen, ja, ich sage jetzt nicht Einschränkung, sondern etwas, wessen man sich immer bewusst sein muss. Ja? Ich spreche nicht mit meinem Kumpel. Ich darf nicht vergessen, dass ich immer mit einem Heiligen, mit einem allmächtigen, allgegenwärtigen Gott spreche, der Schöpfer der Himmel, der Erde und des ganzen Universums ist. Er möchte mein Vater sein. Er möchte mit mir eine Gemeinschaft haben. Aber es ist bei weitem nicht ein Kumpel. Es ist mein Vater. Ich bin sein Kind. Aber er ist nicht mein Kumpel. Er ist mein Freund, ja, aber nicht einfach. Ich denke, dessen müssen wir und sollten wir, das wollte ich einfach nur noch mal deutlich sagen, ich denke, dessen sollten wir uns einfach bewusst sein, wenn wir in die Gemeinschaft mit unserem Heiligen Vater kommen. Und ehe wir uns auf diesen Text, auf das Gebet der Gemeinde eingehen, möchte ich euch noch mal ganz kurz abholen in der Apostelgeschichte, wo befinden wir uns? Und zwar, ich habe ja eingangs gesagt, dass der Herr Jesus hat seine Jünger gelehrt, einige Zeit, war für sie da, dann ist er auf dem Kreuz von Golgatha gestorben, ist begraben worden, nach 3 Tagen, nach der Schrift ist er auferstanden, ist noch einige Zeit auf dieser Erde gewesen, ist seinen Jüngern erschienen, hat sie gelehrt und ist in den Himmel aufgenommen worden, ist zu seinem himmlischen Papa aufgefahren und hat den Auftrag hier für die Gemeinde gelassen, dass die Gemeinde hier gehen und lehren soll im Namen Jesu Christi und dass die seine Jünger hier auf dieser Erde seine Gemeinde bauen sollen, dass der Wille Gottes, der Wille des himmlischen Papas hier auf dieser Erde geschehen soll. Und diesem Auftrag sind seine Jünger nachgekommen. Sie haben den Heiligen Geist empfangen, sie haben gepredigt und wir haben gesehen, dass an der einen Stelle knapp 3000 Leute zum Glauben gekommen sind und an der anderen Stelle wurde die Zahl bis auf 5000 Seelen erhöht, die gläubig geworden sind an den Herrn Jesus Christus. Und während die Jünger gepredigt haben, das Wort Gottes und im Namen Jesu Christi gepredigt haben, wurden ihre Taten, wurden auch noch mit Zeichen und Wunder bekräftigt. Und wir haben gesehen, dass in der Apostelgeschichte 3 ist die Rede über die Heilung eines Gelähmten. Und zwar jemanden, der 40 Jahre lang vom Mutterleib an gelähmt war und 40 Jahre lang saß er an einer Stelle und hat immer um Geld gebettelt. Und dieses Zeichen, er konnte gehen, er wurde geheilt von seiner Lähmung und von seiner Krankheit. Er wurde von seiner Sünde befreit und er konnte gehen. Und jetzt standen die ganze Leute im Tempel, waren alle aufgeregt, war eine riesen Bewegung. Und Petrus nutzt diese Gelegenheit und sagte, was schaut ihr uns an? Ja, als ob es aus unserer Kraft geschehen könnte, als ob wir irgendwas bewirken können. Und hat einfach dann diese Gelegenheit genutzt und über den Herrn Jesus Christus gepredigt und hat eindeutig bekannt und gesagt, dass dieser Mann, der 40 Jahre lang gelähmt war, im Namen Jesu Christi geheilt und gesund gemacht worden ist. Und da gab es sehr viel Unruhe. Daraufhin sind die Apostel verhaftet worden. Sie verbrachten eine Nacht im Gefängnis. Und wurde am nächsten Tag morgens vor den Hohen Rat gezogen. Also das ist die religiöse Obrigkeit. Ja, die wurden dann vor dem Hohen Rat gezogen. Und vor dem Hohen Rat wurden sie befragt. Ja, sagt, ich lese nochmal in der Apostelgeschichte Kapitel 4, und zwar Vers 7, da stellten sie sie in ihre Mitte und fragten sie, durch welche Kraft und welchen Namen habt ihr das getan? Und dann sprach Petrus, voll Heiligen Geistes, erfüllt, Vers 10, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Sie bekannten freimütig, dass der Herr Jesus diesen Mann geheilt hat. Woraufhin haben die Obrigkeit, also die Obersten und das Leute aus dem Hohen Rat, also das ist die religiöse Spitze, die Landesführung sozusagen gewesen, die haben ihnen untersagt, im Namen Jesu Christi zu lehren und überhaupt nicht mehr im Namen Jesu Christi zu reden und noch zu lehren. Und in dieser Situation, genau hier befinden wir uns, das ist so der Punkt, wo dieser Abschnitt, was ich jetzt gelesen habe, anfängt oder ansetzt. Und zwar in diesem Moment, dann wurden sie freigelassen und die Apostel, als sie freigelassen worden sind, sind hingegangen und hier steht es, sie kamen und so kamen sie zu den Iren. Also sie wussten, es gab Leute, die sogenannten Iren, also da sind andere Geschwister gewesen und sie wussten, wo diese Geschwister sind und sie sind zu den Iren gegangen. Ich finde das interessant, dass als erstes, als sie praktisch denen gedroht worden ist, sie eine Nacht im Gefängnis verbracht haben, dass sie nicht irgendwo hingegangen sind oder sich irgendwo versteckt haben, ja, keine Ahnung, wonach es mir gehen würde, ja, aber dass sie die Gemeinschaft der anderen Gläubigen aufgesucht haben. Ja, und dass diese andere Gläubige, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese andere Gläubige in dieser Zeit, während sie gefangen gehalten waren, für sie gebetet haben. Und jetzt kamen sie zu diesen Gläubigen, zu diesen anderen Geschwistern und ich meine, machen wir uns nichts vor. Sowohl die Apostel als auch die Geschwister haben gesehen, was, sagen wir, 60, 70 Tage zuvor mit dem Herrn Jesus geschehen war. Als sie ihn festgenommen haben, ja, haben sie ihn gekreuzigt. Und ich meine, das hätte hier genauso ausgehen können. Also, also keiner weiß, was jetzt passieren könnte. Und so hat es diese Geschwister dazu bewegt, dass sie für sie gebetet haben in dieser Zeit, während die anderen Geschwister im Gefängnis waren und Zeugnis gegeben haben. Aber sie sind gekommen und haben praktisch ihren Geschwistern erzählt, alles, was die, also hier steht es, und als sie kamen sie zu den Iren und verkündigten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie erstatteten praktisch ein vollständiges Bericht. Und die Reaktion, die ist so überwältigend, daraufhin, ich lese das nochmal, und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Als diese Geschwister genau das gehört hatten, was geschehen war, erhoben sie einmütig ihre Stimmen. Und ich möchte noch mal ganz kurz auf das Wort einmütig eingehen. Und zwar, weil das hat mich, an diesem Wort bin ich einige Male hängen geblieben. Und zwar dieses Wort einmütig. Das setze ich also im Griechischen, also dank heute Internet kann ich einiges, ja, also nicht, dass ihr meint, dass ich irgendwie der griechischen Sprache mächtig bin, nein. Aber das Wort einmütig setzt sich aus zwei verschiedenen Wörtern zusammen und die Bedeutung ist einmal, das eine Wort ist zusammen und das andere Wort bedeutet in Passion und in Leidenschaft. Ja? Also zusammen mit Leidenschaft. Dieses Wort einmütig, also wenn wir hier davon sprechen, ist das zusammen mit Leidenschaft. Also sprich, Geschwister hatten ein Problem. Sie kamen, sie gingen mit diesem Problem zu anderen Geschwistern. Sie kamen zu ihnen in eine Gemeinschaft. Sie erzählten anderen Geschwistern von ihrem Problem. Sie brachten das Problem zu den anderen. Und die anderen Geschwister, als sie das alles gehört hatten, hatten sie einmütig mit einem Sinn, ja, zusammen in Leidenschaft, haben sie ihre Stimme zu dem Herrn erhoben. Und ich stelle mir das einfach so vor, wie, jetzt müssen die Musiker vielleicht mir verzeihen, ja, das ist vielleicht nicht ganz passende Beschreibung, aber ich erkläre mir das so, wie wenn viele verschiedene Musikinstrumente ein Musikstück spielen. Und jeder kann auf unterschiedlichste Weise, jeder Klang ist unterschiedlich. Aber wenn es zusammen, ja, leidenschaftlich und stimmig in einem Augenblick ausgerichtet und zusammen klingt, dann hört sich das wie eine, wie nennt sich das, eine harmonische Klangkombination. Das ist ein Fremdwort. Wow. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Quatsch erzählt. Ja. Aber ich will euch nochmal sagen, wir hatten mit Tanja mal besucht eine ein Konzert und das war so eine freie Interpretation und da hat jeder irgendwie irgendwas für sich gespielt. Das ist bestimmt ganz toll für Leute, die das toll finden. Für mich hat sich das einfach recht schräg angehört. Aber wenn viele verschiedene Musikinstrumente zusammen in einem Akkord, in einen Ton schlagen, ist das etwas, was ein Musik, was lieblich zu hören ist, dann ist das eine, ja, einmütig, in einem Akkord, in einer Harmonie. Und wisst ihr, meine Lieben, ich musste da nochmal ein Stückchen auch an uns als unsere Gemeinde denken. Und ich möchte einfach euch einfach nur nochmal, ja, zum Nachdenken bewegen, dass wir einfach darüber nachdenken, mit welcher Intention beten wir, wenn wir zusammenkommen, wenn wir hier zum Beispiel am Sonntag im Gottesdienst sitzen und unsere Stimmen zum Gebet erhöhen. Welche Intention ist das? Manchmal habe ich den Eindruck, als ob wir im Gebet jemand anders was erzählen wollen oder jemand erklären wollen, dass wir vielleicht etwas verstanden und begriffen haben, und erheben aber nicht einstimmig und einmütig unsere Stimme zu diesem Herrn, so wie diese Geschwister das gemacht haben, so wie Gott das festgelegt hat. Die Geschwister kamen, die Geschwister brachten ihre Probleme, ihre Baustellen, und die anderen Geschwister haben, wir wissen nicht über die Form, wie das ausgesehen hat, ob sie nacheinander, miteinander, das wissen wir alles nicht. Aber was hier steht, dass sie einstimmig, einmütig ihre Stimmen erhoben haben und dem Herrn, dem allmächtigen Gott, angebetet haben. Und dazu, das finde ich so schön, dieses Einmütigsein eines Mutes, ja, eines Sinnes. Und ich möchte uns und euch einfach dazu ermutigen, auch nachzudenken und in unsere Gebete dahingehend ausrichten, dass wir dieses Gemeinsame, das, was Gottes ist, dass wir das danach suchen und trachten. Und wenn sie beten, wenn sie als ihre Stimme erhoben haben, so sprechen sie hier auch eine ganz interessante, sie sagen hier, sprachen: Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was darin ist. Und auch hier finde ich sehr, sehr interessant, verzeiht mir, aber auch hier wird ein etwas ungewöhnliches Wort verwendet. Zwar im Deutschen heißt es Herr, also das Wort, mit dem das Gebet anfängt. Aber im Griechischen ist das nicht das übliche Wort, was für Herr verwendet wird, sondern im Griechischen steht hier an dieser Stelle das Wort Despota. Ja, die Bedeutung ist, das ist eine Autorität, jemand, also es, mit diesem Wort wird beschrieben Despot, ja, das kennen vielleicht einige, das ist vielleicht eher ein bisschen negativ, ja. Aber das Wort, eigentlich die Bedeutung des Wortes ist, dass es jemand, der eine absolute Autorität hat, der absolute Macht und Herrschaft hat und diese absolute Autorität, Macht und Herrschaft ausübt. Und an diesen Herrn, an den Despota, richten sich die Jünger ihre Stimmen. Die richten ihre Stimmen. Jetzt stellt euch vor, diese Jünger oder diese Leute wurden von der höchsten religiösen Instanz, von der höchsten religiösen Autorität, wurde ihnen untersagt, im Namen Jesu Christi zu lehren und zu sprechen. Diese höchste Autorität ist eingesetzt worden, ja, oder soll eigentlich im Auftrag Gottes den Menschen den Willen Gottes verkündigen und erklären. Und diese Autorität hat den Jüngern an dieser Stelle untersagt, im Namen Jesu Christi zu sprechen. Und jetzt demütigen sich die Jünger und demütigen sich die Apostolen und richten sich an die allerhöchste Autorität, an die Autorität, an den Schöpfer des Himmels, der Erde und des ganzen Universums. Die richten sich an den allmächtigen Gott. Die demütigen sich vor ihm und bringen zu ihm und sagen zu ihm, sie beten ihn an und sagen, du bist das, der die Autorität hat. Du bist der Schöpfer. Du hast alles gemacht. Und wisst ihr, ich finde es so schön, auch in diesem Gebet, auch in dieser Situation, das genau so auszurichten. Denn es ist ganz wichtig für uns, sich bewusst zu werden, wer hat denn eigentlich die gesamte Autorität? Wer hat die Kraft und die Vollmacht, wenn nicht der allmächtige Gott? Wenn nicht der Despota, Despot, der Gott, der herrscht und der Herrschaft und Allmacht und Vollmacht hat über alles. Und es ist auch für uns sehr wichtig, sich bewusst zu sein, dass unser Gott größer ist als alle Probleme. Er regiert die Welt. Und an diesen Gott richten Sie ihr Gebet. Und als nächstes nehmen Sie einfach, denen ist einfach nur ein Vers, eine Stelle aus dem Psalm 2 bewusst geworden, die ersten zwei Verse. Sie nehmen diese Stelle, erkennen diese Stelle, den Zusammenhang dieser Stelle mit ihrer aktuellen Situation und wenden das Wort Gottes, das, was an einer Stelle irgendwo im Alten Testament geschrieben steht, wenden direkt auf ihr Leben an. Ich muss fairerweise sagen, ich habe meine Schwierigkeiten gehabt, als ich diese Stelle in der Vergangenheit immer gelesen habe, habe ich gedacht, so, okay, Psalm 2, da geht es ja eigentlich um letzte Zeit, um Endzeit. Da geht es um letzten Gericht, wo der Herr Jesus wieder auf diese Erde kommt und die Völker und Nationen und die ganzen Menschen aufstehen gegen den Herrscher dieser Welt, sich aufstellen gegen den König. Und deswegen tat ich mich jedes Mal schwer, habe ich gedacht, haben Sie die Bibelstelle falsch zitiert? Nein, haben Sie nicht, sondern Sie haben genau das erkannt, dass diese Stelle genau das beschreibt, was auch diese Situation ist. Ja, der König David, der hatte damals schon vor vielen hunderten Jahren schon vorhergesagt, dass diese Menschen aufstehen werden gegen den allmächtigen Gott. Sie werden rebellieren gegen den König, gegen den allmächtigen Gott. Und der König David hatte damals schon erkannt, dass sie sich gegen den Gesalten, gegen den Messias aufstellen werden und gegen ihn rebellieren werden. Und das bringen sie hier im Gebet. Sie sagen, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalten. Sie erkannten, dass Herodes und Pontius Pilatus ist der Herrscher, der aktuell das Römische Reich präsentierte. Das ist derjenige, Römisches Reich war die Weltmacht zu der Zeit. Und er präsentiert die ganze Völker, die ganze Weltmacht. Pontius Pilatus, dann Herodes, der symbolisiert das Volk Israel. Und sie erkennen, dass diese beide sich gegen den Herrn, gegen den Gesalten, denjenigen, den Gott geschickt hat auf diese Erde, gegen dem haben sie sich aufgelehnt, diese Rebellion. Und daher erkennen sie das in diesem Psalm 2. Und ich finde das ganz interessant. Ihr müsst mal nachlesen, Lukas Evangelium Kapitel 23. Und zwar, da gibt es, ich meine, Vers 12, da gibt es eine Stelle, wo es beschrieben wird, dass als der Herr Jesus von Pontius Pilatus verhört worden ist und Pontius erfährt, dass der Herr Jesus, ich glaube aus Galatien kommt, nagel mich bitte jetzt nicht fest, ja, dass er ihm zu Herodes schickt. Und wisst ihr, was in diesem Vers steht? In diesem Vers steht, weil er das gemacht hat, haben die beiden, Pontius Pilatus und Herodes, eine Freundschaft geschlossen. Und das ist nicht eine Freundschaft, damit sie den Herrn Jesus retten, sondern das ist die Freundschaft gegen Gott, gegen den Gesalten. Diese Freundschaft, die sie geschlossen haben. Und das ist etwas, was die Jünger einfach erkennen, weil einfach erkennen im Worte Gottes und wo sie einfach sagen, das, warum erheben sich diese Völker, warum erheben sich diese ganzen Nationen. Und dann finde ich ganz, ganz interessant, Vers 28, da steht es, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Es ist interessant, ja? Sie erkennen und sagen, es hätte geschehen sollen. Der Herr Jesus selbst sagte an vielen Gelegenheiten zu seinen Jüngern, ich bin gekommen, um zu sterben. Und ja, wir dürfen es nicht vergessen, es war der Wille des Vaters, dass er seinen eingeborenen Sohn auf diese Welt sendet. Vollkommen Gott und vollkommen Mensch. Er kommt auf diese Welt, er kommt in dem Willen des Vaters. Genau hierher, weil das genau der Ratschluss und der Wille des Vaters war. Er kommt auf diese Erde, um hier zu sterben. Und dann steht es an einer Stelle, aber wehe dem, durch wessen Hand Menschensohn verraten wird. Gott tut seinen Willen und seinen Ratschluss. Gott tut, kommt auf diese Welt, ja, tut seinen Willen, stirbt auf dem Kreuz von Golgatha, stellvertretend für deine und meine Schuld, für die Schuld der ganzen Welt. Er stirbt, er tut das, weil er uns liebt und weil das sein Ratschluss ist. Und egal, was die Könige oder Herrscher dieser Welt sich überlegen, was die Obrigkeiten sich überlegen, sie werden nur das tun, am Ende des Tages, nur das wird geschehen, was der Ratschluss Gottes war. Und ich möchte euch etwas vorlesen. Jemand hatte mal das gesagt. Er sagte, er sieht so aus, als ob die Leute oder Regierungen sich gegen Gott erhoben haben, aber Gott nutzt es. Er unterdrückt die Stürme nicht, die sich gegen ihn erheben, sondern er reitet sie und wirkt durch sie. Ich möchte gerne nochmal, er unterdrückt nicht den Sturm. Er sagt, okay, ich komme, das ist der Ratschluss Gottes und ich werde sterben. Und das ist klar. Er unterdrückt das nicht, sondern er nutzt das praktisch für sich, damit er seine Herrlichkeit, seine Macht deutlich größer und deutlich sichtbarer wird für alle. Und das ist sehr tröstlich und sehr schön für uns alle zu wissen, dass der Wille des Herrn geschehen wird, so oder so. Und jetzt kommen wir zum Vers 29, wo sie ihre Bitte an den Herrn, und jetzt kommt das Wort Herr, das ist das Wort Kurios, das, was üblicherweise verwendet wird. Und sie richten ihre Bitte an den Herrn und sagen, und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen. Und das sind drei Aspekte, auf die ich noch mal kurz eingehen möchte. Sie sagen, als erstes sagen sie, Herr, sieh ihre Drohungen an. Ich habe schon gesagt, das sind die höchsten Autoritäten, das sind religiöse Führer, die Obersten, die gewählt worden sind, die eigentlich dazu da sind, um den Willen des Herrn, um den Willen des himmlischen Papas uns Menschen zu erklären, zu zeigen und im Auftrag Gottes zu dienen und den Menschen für den Herrn, also zum Herrn zu führen. Und diese religiöse Führer, diese religiöse Autoritäten unterbinden und verbieten, dem Herrn zu sagen und zu lehren im Namen Jesu Christi. Und sie, die Jünger, sagen einfach, sie, Vater, sie, das sind eigentlich die Menschen, die von dir hätten berichten müssen, die dich hätten erkennen müssen, die uns hätten sagen müssen, das ist der Messias, das ist der Gesalbte. Aber sie verbieten uns. Und sie sagen zu ihm, sieh ihre Drohungen an. Und als nächstes sagen sie dann, und verleih deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du Das kommt noch, da kommt noch mal das Teil 3. Er sagt zu ihnen, und gib deinen Knechten die Freimütigkeit. Ich finde es so interessant, sie sagen, sie bitten nicht für irgendetwas, sondern sie sagen, gib uns die Freimütigkeit, den Mut eigentlich, zu lehren und zu sprechen, von Jesus Christus zu lehren und zu sprechen. Also genau das, was ihnen verboten worden ist, genau dagegen gehen sie, weil sie erkennen, das ist der Wille Gottes. Und sie bitten einfach, ich finde es einfach so faszinierend, sie bitten nicht darum, dass Gott ihnen die Angst nimmt, sondern sie bitten darum, dass Gott ihnen den Mut gibt, den Freimut gibt, im Namen Jesu Christi zu lehren, obwohl ihnen das verboten worden ist. Sie bitten einfach gewaltig, einfach brutal. Und ich habe mich gefragt, ganz lieben Dank, wie würde ich in so einer Situation beten? Ja, ich fand es sehr interessant, deswegen, ich habe es gestern genossen, ja, ich habe gestern interessant, wir sprachen mit Barnabas, er sprach, worüber betet man so? Ich fand es sehr, sehr interessant, ja, ich hatte für mich nachgedacht, worüber würde ich in solcher Situation beten? Ja? Ich habe zum Beispiel gedacht, ich würde zum Beispiel bitten, dass Gott der Übrigkeit die Augen öffnet. Das ist cool, oder? Also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja? Also erstmal, die Leute kommen zu Gott, ja, erkennen Gott und verfolgen mich nicht mehr. Ja, also habe ich auch freies Leben. So, ne? Richtig so, ja. Oder ich würde sagen, dass diese Drohungen wegnehmen oder dass diese Situation sich ändert oder dass Gott die Schwierigkeiten aus dem Weg nimmt. Also das ist so etwas, wo ich mich konzentriere und wofür ich beten würde. Aber die Jünger tun es nicht. Ja. Und nochmal, es wäre falsch zu sagen, also daher möchte ich euch auch noch ein bisschen ermutigen, euch zu prüfen, nach den Motiven zum Beten. Weil wenn ich jetzt so anfangen würde, so geistlich zu beten, also so zu beten, was ich weiß und nicht, was in meinem Herzen ist, was mich bewegt, dann wäre das Heuchelei. Ich bringe euch ein Beispiel. Ja. Wenn ich, viele von euch haben bestimmt das Gebet von Salomo gelesen, oder? Gib mir Weisheit. Was habe ich gebetet? Gib mir Weisheit. Ja. Aber ich weiß, dass der Herr mein Herz sieht. Ja, also klar, dass dahinter die Gedanken, also wenn ich das Ende sehe, was dann alles, so, was Salomo so alles kriegt, dann denke ich, gib mir auch Weisheit. Ich möchte auch die Weisheit haben. Aber Gott weiß mein Herz. Ja, und deswegen diese ganze ich möchte euch einfach nur ermutigen, einfach nur ehrlich und aufrichtig im Gebet zu sein und zum Herrn zu kommen. Weil Gott sieht euer Herz und Gott weiß, was ihr bedürft. Ja? Aber die Jünger hier oder die Gemeinde hier in diesem Moment, sie haben genau gewusst, was dran ist. Sie haben zum einen gesagt, sieh diese Drohung. Die haben gesagt, gib uns Freimütigkeit. Die haben nicht, also sie wussten, die hohen Priester haben denen verboten, zu lehren im Namen Jesu Christi. Und die haben gesagt, nein, gib uns die Freimütigkeit, dass wir das tun. Und die letzte Bitte ist auch recht interessant. Das ist, und zwar, indem du deine Hand ausstreckst und Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Sie bieten einfach, dass Gott ihre Lehre, also das, was sie sagen und was sie tun sollen, einfach durch Zeichen und Wunder bekräftigt wird. Na, können wir ja auch immer diskutieren. Ja, Zeichen, ja, ja. Also nochmal, hier geht es nicht um Hokuspokus. Ja. Hier geht es darum, dass Gott sagt, dass sie bitten Gott, dass Gott sie, das, was sie sagen, das, was sie im Namen Jesu Christi lehren, dass Gott das bestätigt durch Zeichen und Wunder, welcher Art auch immer die sein mögen. Und dazu möchte ich nochmal Folgendes sagen. Wisst ihr, der Herr Jesus, der hat, als er gelehrt hat und dann ist er gestorben worden. Und dann haben die hohen Priester gesagt, oh ja, die Jünger haben den geklaut, ja, und ja, das ist eine falsche Lehre und hätte alles untergehen können. Und jetzt sind die Jünger an diese Stelle getreten, haben gelehrt und dann ist dieser Gelähmte geheilt worden. Und jetzt lesen wir Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 16. Was sollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, das ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt und wir können es nicht leugnen. Es ist einfach nur allen Menschen, ja, jetzt hätte man sagen können, okay, Jesus, ah ja, das, was er erzählt hat, ja, den gibt es nicht mehr, ja. Aber jetzt kommen diese Jünger und sie predigen im Namen Jesu Christi. Und dann geschehen noch Zeichen und Wunder. Und dieses Wunder, dass dieser Mann, der 40 Jahre lang gelähmt war, dass dieser Mann mit einmal heil ist. Und das können sie nicht leugnen. Ja? Also ich fand es interessant, wir haben im Hauskreis auch nochmal neulich darüber gesprochen. Die würden es ja gerne leugnen, aber wir können es nicht leugnen. Ja? Das, also mehr oder weniger steht das ja hier so drin. Wir würden es ja gerne verleugnen wollen, aber können sie nicht. Und darum bieten auch die Jünger, dass sie zum einen die Freimütigkeit haben, zu lehren und zu sprechen und zum anderen, dass Gott sein Wort durch Zeichen und Wunder bekräftigt und bestätigt. Denn was würde passieren? Also wenn jetzt nichts weiter passieren würde, würde ja, das ist so wie mit Sensation. Heute, ganz, ganz toll. Morgen kann man sich vielleicht noch ein bisschen daran erinnern, aber übermorgen interessiert das keinen mehr. Und so ist es auch hier. Ja? Die Obrigkeit möchte eigentlich, dass die Jünger darüber gar nicht mehr sprechen, dass das in der Vergangenheit gerät. Und die Jünger beten darum, dass Gott ihnen die Freimütigkeit gibt, den Mut und die Kraft gibt, einfach weiter zu beten, im Namen Jesu Christi zu lehren und das Zeichen und Wunder geschehen. Dass andere Menschen auch sehen und erkennen die Wirklichkeit Gottes und dass die sich dessen bewusst werden. Und deswegen sagen auch die, ich finde auch das Zeugnis von Petrus ganz, ganz stark. Apostelgeschichte wieder, Vers 19. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es von Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie können nicht schweigen. Sie können von dem, wovon sie überzeugt sind, was sie gesehen, was sie erlebt haben, das können sie nicht unterdrücken. Deswegen ist es deren Herzensanliegen, davon zu sprechen. Und das ist das, was sie dazu drängt. Und deswegen brauchen sie diesen Mut und diese Kraft. Und Gott beantwortet ihr Gebet. Und Gott sagt, dann steht es Folgendes, und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, und wo sie versammelt waren, und so, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Das, wovon sie selbst überzeugt waren, das war deren Anliegen, einfach weiterzugeben und den Menschen zu geben und zu sagen. Und Gott sah deren Gebet und beantwortete in diesem Gebet, in dem diese Stelle bewegt wurde, aber viel wichtiger, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden und deren Bitte um Freimütigkeit erfüllt wurde, sodass sie mit der Freimütigkeit gesprochen haben. Und jetzt möchte ich nochmal, ich bewege mich schon auf der Zielgerade, sorry, ja. Jetzt möchte ich nur nochmal auf eine Sache eingehen. Es ist interessanterweise, steht hier, dass die Jünger mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Sie baten auch um Zeichen und Wunder, aber hier steht nichts davon, dass sie in Zungen sprachen. sondern es steht, dass sie in Freimütigkeit geredet haben. Und ich denke, dessen müssen wir uns einfach nur bewusst sein. Ja? Es kann sein, aber hier steht es explizit. Ich denke, das ist etwas, was die Fülle des Heiligen Geistes ausmacht, dass die Menschen frei, ja, voller Mut und Kraft, auch wenn sie vorher gezittert haben, ich weiß es nicht, wie es denen im Gefängnis ging, ja, aber in dem Moment, als sie voll und erfüllt waren, sprachen sie mit der Freimütigkeit und predigten das Wort Gottes, und zwar entgegen dem, was ihnen, ja, verboten und zugesagt worden ist, sondern taten genau das, was der Wille des Herrn war, was der Wille des himmlischen Vaters war. Und ich möchte nochmal die Punkte einmal kurz zusammenfassen. Wir haben zum einen gesagt, dass wenn wir ein Problem haben, sollen wir Gemeinschaft der Gläubigen suchen und in unserer Einmütigkeit, ja, uns eins werden und in dieser Einmütigkeit unser Problem vor den Herrn bringen und dem Herrn darum bitten, um dieses Problem. Wir müssen als Gemeinde oder dürfen als Gemeinde uns demütigen unter die starke Hand Gottes, des allmächtigen Gottes, des Schöpfers der Himmel und der Erde, der alleine die Herrschaft über alles hat. Und er ist derjenige, der Gott ist und diese Herrschaft und Macht hat. Wir ordnen uns dem Herrn, himmlischen Vater, unter. Sein Wort erfüllt sich in unserem Leben. Wir können es erkennen, aber wir können uns auch immer bewusst über die Sache sein, dass der Ratschluss, den Gott zusammengefasst hat, wird am Ende des Tages geschehen, egal was welche Herrschaften, Regierungen und sonst was beschlossen hat zu tun. Der Wille des Herrn wird geschehen. Und zum Schluss möchte ich einfach uns nochmal ermutigen, wir sollen uns darauf ausrichten, den Willen Gottes zu tun und vielleicht Gott auch wirklich um Freimütigkeit bitten, dass Gott uns einfach die Freimütigkeit gibt, sein Wort weiterzugeben und über den Herrn Jesus Christus zu sprechen. Amen. Ja, wollen wir noch mal eine Gebetsgemeinschaft haben, oder wir können es vielleicht mal erheben einfach und eine kurze Gebetsgemeinschaft haben. Herr Papa, auch ich komme vor dein Angesicht. Du bist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Du bist der allmächtige Gott. Und wir danken dir dafür, dass du uns geschaffen hast, dass du uns durch deinen Sohn Jesus Christus erlöst hast, dass du uns die Möglichkeit gibst, als Gemeinschaft zusammenzukommen und dich anzubeten. Und ich bitte dich, segne uns in unserer Gemeinschaft, Herr, und schenke uns Gnade und Freimut, von dir, über deine Werke, über deine Kraft und Macht zu sprechen. Und danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass du über alles stehst und dass wir wissen dürfen, dass dein Ratschluss geschehen wird, im Himmel so auf Erden. Amen. Amen. Amen.